Ich danke euch sehr für alle Antworten. Ihr könnt, wenn euch noch was ganz auf der Seele brennt, das auch noch eingeben. Aber ich würde sagen, gehen schon mal einen Schritt weiter. Jedenfalls ist es schön, was hier so für eine Wortbibel entstanden ist. Wir werden dann gleich darauf eingehen. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Text für den heutigen Sonntag. Wir sind in der Predigt der Ein-Kapitel-Bücher. Und da gibt es den 7. Johannesbrief, Kapitel 13 Verse. Die möchte ich euch gerne vorlesen. Der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich lieb habe in der Wahrheit und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und bei uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in der Wahrheit und in der Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, nach dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herren, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, das wir gehabt haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben. Und das ist die Liebe, dass wir wandeln nach seinen Geboten. Das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt von Anfang an, dass ihr darin wandelt. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, nehmt ihn nicht auf in euer Haus und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Ich hätte euch viel zu schreiben, aber ich wollte es nicht mit Brief und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Lass uns noch mal kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir sehr für dein Wort, dass du es uns schenkst, dass wir darin lesen, dass wir daraus lernen dürfen und vor allen Dingen, Herr, dass wir dir dann dadurch begegnen, dass du uns dadurch begegnest. Und darum wollen wir dich bitten, dass das jetzt geschieht und nicht nur heute, sondern auch in der kommenden Woche und darüber hinaus. Denn das ist unsere Sehnsucht. In Jesu Namen. Amen. Wir haben es bei dem zweiten Johannesbrief mit so einem richtigen Brief zu tun. Die meisten Briefe im Neuen Testament sind ja sehr lang. Und haben offensichtlich nicht auf ein Blatt gepasst, sondern wurden dann in die Gemeinden so rumgereicht. Aber dieser Brief passt vermutlich wirklich auf ein Papyrusblatt. Und das Ganze mutet von Anfang an, wie ich finde, irgendwie ziemlich geheimnisvoll an. Da geht es erstmal los, der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder. Und ganz zum Schluss dann, es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Schreiben jetzt hier zwei auserwählte Schwestern aneinander. Und wie kann die eine Schwester gleichzeitig Ältester, also männlich sein? Und warum heißt der Brief dann eigentlich Johannesbrief? Um das zu verstehen, müssen wir die Zeit von damals einlegen, vermutlich so zweite Drittel des letzten Jahrhunderts. Damals gab es keine Hausgemeinden, sondern viele kleine Hausgemeinden, die manchmal mehr, manchmal weniger miteinander verbunden waren. Waren sie dadurch miteinander, dass einer der Jesusjünger oder ein Nachfolger der Jesusjünger die Gemeinden ins Leben gerufen hat. So wie bei Paulus, der nach Philippi reist und dort die Gemeinden gründet und dann einen Brief dorthin schreibt. So ist es auch bei Johannes gewesen, also dem Johannes, der Jesus im Schoß lag, oft Lieblingsjünger genannt wird, der hat Gemeinden im Großraum Ephesus, also in der heutigen Türkei. Wenn jetzt hier also der Älteste, der sich gleichzeitig als Schwester betitelt, die Herrin und ihre Kinder schreibt, so heißt das vermutlich, dass Johannes, der Älteste dieser johannäischen Gemeinden, an eine dieser Gemeinden schreibt und sich gleichzeitig irgendwo anders befindet, vielleicht in einer anderen Gemeinde. Und dabei werden diese Gemeinden eben in einer Art Schwesternverhältnis gedacht. Und die Gemeindemitglieder dann eben als Kinder der Schwester und die andere Gemeinde dann als Tante. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hier kann man schon etwas Spannendes lernen, allein an den äußerlichen Sachen. Gemeinde wurde nicht als anonymer Raum gedacht, sondern Teil einer Gemeinde zu sein, heißt Kind einer Mutter zu sein, die wiederum mit anderen Müttern schwesterlich im Austausch ist. Da herrscht also familiäre Verbundenheit. Das löst, denke ich, die größten Geheimnisse und Verwirrungen bei diesem Brief. Jetzt, wo wir das Grobe geklärt haben, können wir es richtig in den Inhalt reinstellen. Und auch das, finde ich, erschlägt einen erstmal. Da ist ganz viel von Wahrheit und von Liebe die Rede. Johannes freut sich, nachdem er begrüßt hat, dass die Gemeindemitglieder, zumindest die, die er da kennengelernt hat, in der Wahrheit wandeln, also in der Wahrheit unterwegs sind. Er erkennt, dass sie der Wahrheit unterwegs sind, weil sie sich an den Geboten Gottes orientieren, allen voran die Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. Und er ermutigt die Gemeinde, bleibt dabei, dass er einander liebt. Wahrheit und Liebe, das steht im Zentrum. Plötzlich kommt hier ein totaler Bruch rein. Gerade eben hieß es noch schön, dass ihr den richtigen Weg geht, dass ihr in der Wahrheit unterwegs seid, dass ihr einander liebt. Und dann sind viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Wer dabei hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. Hier lernen wir erstmal, was Johannes meint, wenn er von Wahrheit redet. Nämlich, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Wahrheit ist die Lehre über Jesus, dass er im Fleisch gekommen ist. Ganz am Anfang des Briefes stand, und da haben wir es heute auch ganz oft gesungen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Darum wird auch nicht gestritten, aber anscheinend gab es in dieser Gemeinde ein Problem, nämlich dass Leute von außen kommen und das bezweifeln, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, das heißt, dass er als Mensch geboren wurde. Hier sind wir bei dem entscheidenden Gedanken dieses ist, den ich mitnehme, den ich euch mitgeben möchte. Jesus war ganz Gott, eins mit dem Vater. Und gleichzeitig war ganz Mensch, also eins mit uns Menschen. Und Johannes warnt Stimmen zu glauben, die ablehnen, dass Jesus ganz war. Vielleicht ist das ja euch alles klar, aber wir müssen uns das so vorstellen, Zeit der Abfassung dieses Briefes gab es ja noch kein Neues Testament. Es gab vielleicht schon einzelne Schriften, aber nicht der Schriften waren jeder Gemeinde vorhanden, das war alles heuer. Dazu kam noch, dass es andere gab. Es gab also keine gemeinsame Grundlage. Und ohne gemeinsame Grundlage verbreitete sich all das über Jesus, dass er aus dem Grab auferstanden ist, dass er Menschen geheilt hat, dass er über das Wasser gelaufen ist, dass er wirklich der Messias ist, der erwartete Gottessohn. Und ich finde, wenn man sich das vor Augen führt, wird verständlich, dass die Leute sagen, dieser Jesus, der all das tut, der war kein Mensch. Der sah vielleicht aus wie einer, aber der war vielmehr wie ein Superheld, eine geistliche Supermacht in menschlicher Hülle. Aus dieser Sicht liegt es doch viel näher zu denken, dass Jesus einfach so wie ein Mensch aussah, aber sonst innerlich vielleicht komplett Gott und nichts Menschliches hatte. Es fällt doch viel leichter zu können, dass dieser Jesus tatsächlich als verschmierter Sling aus einer Frau herauskam und die Windeln gemacht hat und großgezogen werden musste. Und es ist nicht sogar heute so, dass wir Jesus als den Wundertäter, als denjenigen, der große Sachen tut, als den herrlichen König anbeten, dass wir das all das leichter fassen können, dass er eins mit dem Vater ist, als dass er wirklich eins mit uns ist. Und an diesem Gedanken will Johannes kein Stück vorbei. Wer das ablehnt, sagt Johannes, der ist der Antichrist, der steht gegen das, was Jesus ausmacht. Jesus als ganzer Mensch, spielt das für dich eine Rolle? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Oder ist er für dich nur eine mächtige Superheldenpersönlichkeit, irgendeine krasse Idee, was rein natürlich ist? Dass das so nebeneinander stehen kann, ganz Mensch und ganz Gott, das ist wirklich ein Geheimnis. Aber ich glaube, dass in diesem Geheimnis ganz viele Schätze liegen. Und dazu wollte ich euch anstoßen, als ich euch die Frage gestellt habe, was bedeutet es denn für dich, Mensch zu sein? Was macht einen Menschen aus? Und dazu können wir jetzt mal in die Antworten reinschauen, die da gegeben wurden, und mal schauen, ob sich das in irgendeiner Weise mit dem deckt, was wir über Jesus wissen. Und vielleicht, was es dann für uns bedeutet, wenn Jesus tatsächlich so war. Ganz hier im Zentrum steht das große Wort Gefühle. Wir alle haben Emotionen, wir sind wütend, wir sind fröhlich, wir sind traurig. All das war Jesus nicht fremd. Kennt ihr die Geschichte, als Jesus an diesem Feigenbaum vorbeiläuft und anscheinend übelsten Hunger hat und dann sagt, weil du keine Früchte trägst, sollst du verdorren. Aber es war gar nicht die Zeit, dass dieser Baum Früchte tragen konnte. Man würde auf Neudeutsch sagen, Jesus war hangry, also böse, weil er hungrig war. Er war zornig, er war ungeduldig. Oder er sagt zu Petrus, als er ihn nicht auf einer Wellenlänge, ist vielleicht einfach gesagt, geh hinter mich, Satan. Er sagt Otterngezücht zu den Pharisäern, also er beleidigt sie, er ist voller Leidenschaft, voller Emotionen. Er geht mit der Peitsche durch den Tempel. Jesus weint, als Lazarus stirbt. Und wir haben kürzlich erst Ostern gefeiert, das steht uns vor Augen. Jesus kennt Gefühle, kennt Schmerz hautnah. Und nicht nur dort, wenn wir uns überlegen, dass er vermutlich oft aufgrund seines anderen Seins vielleicht auch abgelehnt wurde von Leuten aus seinem Heimatdorf. Jesus weiß, was es heißt, verlassen zu sein. Miteinander steht links daneben. Jesus ist in der Familie groß geworden, mit Freunden in dem Dorf, und hat sich dann Jünger berufen. Der hat die sich ja nicht nur berufen, um die zu lehren, sondern ich bin mir ziemlich sicher, der hat die auch berufen, weil er Gemeinschaft gesucht hat, Freunde. Wäre ja ziemlich langweilig, alleine durch alle Städte zu laufen. Die waren dann zu 12, 3 Jahre unterwegs, ziemlich cool. Auch Jesus braucht Leute um sich herum. Deswegen zum Beispiel feiert er auch bei einer Hochzeit. Auch das gehört zu Gefühlen, wieder Freude. Gottes Ebenbild steht rechts darunter. Doch spannend, dass Jesus, oder Glauben steht hier noch irgendwo, doch spannend, dass Jesus sich immer wieder zurückziehen muss, um zu Gott, dem Vater, zu beten. Ich meine, es war eins mit dem Vater. Also er hätte quasi die ganze Zeit mit ihm kommunizieren können, hat er vielleicht auch, und trotzdem nimmt er sich bereit, um sich zu ziehen und mit ihm zu reden. Jesus braucht Zeit für sich, gemeinsam mit seinem Vater. Er lebt es uns vor, was es heißt zu glauben. Er lebt es uns wirklich vor. Er macht es nicht einfach nur so, dass wir es sehen können, sondern als Mensch, der nicht mehr im Himmel ist, lebt es uns vor. Ich bin etwas verwundert, dass hier nirgends wo was wie wachsen oder Zeit oder sowas oder sowas steht. Weil, also wir Menschen, zumindest geht es mir so, wir alle brauchen Zeit, um zu wachsen. Ich studiere seit 4,5 Jahren Theologie. Ziemlich lange Zeit für ein Fach und es ist noch nicht mal zu Ende und ich weiß nicht, was ihr so gemacht habt. Berufsausbildung brauchen Zeit. Und das Witzige ist, das Wunderbare ist, Jesus war Zimmermann. Und ich bin mir ziemlich sicher, der ist nicht auf die Welt gekommen und wusste, wie das alles funktioniert. Konnte jeden Balken heben, wusste, wo er sägen muss und so weiter. Er ist bestimmt irgendwo in die Lehre gegangen und musste das erstmal lernen. Und Jesus hat auch nicht von Anfang an angefangen zu verkünden, sondern mit 30. Ich bin jetzt 24. Auch Jesus hat also Zeit gebraucht, hat sich Zeit genommen, musste wachsen. Ist doch beeindruckend, oder? Und wir sind doch so oft ungeduldig mit uns selber, wenn was nicht gleich wird. Jesus hat sich diese Zeit genommen. Außerdem gehört es zum Menschen, dass wir in einem staatlichen Gefühl leben, mitten in der Geschichte. Also wir leben ja außerhalb von Raum und Zeit, sind in Raum und Zeit. Und so war es auch bei Jesus. Jesus war eine historische Person. Und das ist das Wunderbare. Er war nicht einfach irgendein Komet, der vom Himmel gekommen ist, sondern mitten in der Zeit. Ob man an Jesus glaubt oder nicht, ist die eine Frage. Man kann nicht leugnen, dass es ihn wirklich gab. Ist es nicht beeindruckend? Jesus ist wirklich in die Erde gewandelt. Ich weiß nicht, wie es geht. Könnt ihr da leider drüber nachdenken. Aber indem ich mir das vorstelle, dass Jesus wirklich ganz Mensch war, das vor Augen führe, wie ähnlich er mir zu meinem Alltag oft ist oder wie oft mein Alltag vielleicht auch ähnlich zu seinem ist, kommt er mir ganz nahe. Er ist nicht mehr so fern im Himmel. Und das ist es doch, wonach wir uns sehen, oder? Jesus ganz nahe zu sein. Mir wird außerdem bewusst, dass es da wirklich nichts gibt, rein gar nichts, was ihm in meinem Leben fremd ist. Und das nicht, weil er Gott ist und sowieso alles weiß. Nicht so von oben herab, sondern wie gesagt, er ist als Mensch geboren, wusste, was es heißt zu leiden und so weiter und so weiter. Dieser Jesus ist tatsächlich auf einer Wellenlänge mit mir und dir. Dass Jesus ganz Mensch war, das ist die perfekte Grundlage dafür, dass wir mit ihm in einer vertrauensvollen Beziehung leben. Dass da wirklich echte Nähe und Zuneigung entsteht. Und was für eine Kraft kann das dann entfalten, wenn wir uns vorstellen, dass dieser Freund auch noch der König aller Könige ist, Gott. Und ich bin außerdem ein ganz klein wenig verwundert, dass hier nur ganz klar Fehlbarkeit steht. Heute Morgen war das im Zentrum ganz groß. Wir machen Fehler, wir Menschen. Und von Jesus wissen wir, dass die Schrift, er war Sünde. Das ist vielleicht was uns von sozusagen trennt, was wir unähnlich sind. Dieses Fragen ist jeder Fehler, ist ein anderes Thema. Aber spannend ist dann dem Text im Johannesbrief, er ist ins Fleisch gekommen. Und Fleisch ist der Begriff für die Natur. Für all das, was Gott entgegensteht, was vergänglich ist, was irgendwann stirbt, so wie wir nur sind. Auch im Römerbrief heißt, er sandte seinen Sohn in Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Und bei dem Korintherbrief, den, der von keiner Sünde wusste, hat er, also Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das finde ich so krass, das ist so ein Geheimnis. Jesus nimmt unsere Natur an. Er wird wirklich ganz Mensch, ein Mensch, der sterben wird. Und das ohne Sünde zu sein. Und wenn wir uns jetzt überlegen, Jesus stirbt als dieser ganze Mensch am Kreuz, dann dürfen wir das ganz im wörtlichen Sinne nehmen. Eben nicht als eine geistliche Supermacht, sondern unser Fleisch, so wie wir nun mal sind, unser Vergänglichsein, unsere Fehler, all das nimmt er wirklich auf sich, nimmt es wirklich an und lässt es am Kreuz sterben. Der gerechte Gottessohn stirbt wie ein von Gott getrennter Mensch, damit der von Gott getrennte Mensch, wir, als gerechte Gottkinder leben können. Die gefallene Menschheit in Jesus, damit sie mit ihm im Leben des Geistes auferstehen kann. Das klingt vielleicht theologisch abstrakt, aber letztlich steckt allein Jesus ganz Mensch Gewissheit, dass Gott dich und liebt 100% annimmt. Er hätte nicht deutlich ausdrücken, dass das, was zu dir wird, von ihm wirklich angenommen ist. Da passt kein Blatt mehr dazwischen. Du Mensch, mit allem, was da dazugehört, bist mein 100% angenommener, perfekter Sohn. Bist meine wunderbare Tochter. Nicht, weil die Sünde nicht schlimm gewesen wäre oder so, sondern weil deine Sünde, dein Fehlerhaftsein, dein Menschsein am Kreuz mit Jesus ein für alle Mal gestorben ist. Das ist ein riesiges Wunder. Da passt nichts mehr dazwischen. Wir sind angenommen. Und dieser Satz, den Gott über Jesus bei der Taufe sagt, du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Diesen Satz, den dürfen wir auch zu uns hören. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Auf dir ruht mein Wohlgefallen. Das bleibt da. Weil Jesus als ganzer Mensch starb. Lass uns noch einen kleinen Schritt weitergehen und noch einen weiteren Gedanken antippen. Mal zurück zum Johannesbrief. Wir haben ganz am Anfang festgestellt, dass Johannes diese Lehre, diese Wahrheit so wichtig ist, nicht nur damit es irgendwie dogmatisch alles stimmt, sondern damit wir aus dieser Wahrheit heraus das Leben, nämlich lieben. Und ich glaube, dort, wo wir Gott als etwas Unpersönliches verstehen, als geistliche Supermacht, solche Idee, dort, wo wir ihn uns, als würde er oberhalb von der Zeit schweben und wüsste überhaupt nicht, was mit uns los ist, dort verlieren auch schnell die Bodenhaftung und werden damit in unserem Christsein lieb. Ich glaube, besonders wir frommen Christen, die diesen Gott wirklich ernst meinen, stehen in der Gefahr, in diesem Sinn bloß zu werden. Das ist also der zweite Gedanke, den ich stark machen kann. Jesus wurde ganz Mensch für uns, denn wir Menschen für andere sind. Gott verlässt seine Komfortzone, tut etwas, was er nicht machen musste, allein aus Freiheit und Liebe zu den Menschen. Und vor allem aus Liebe zu den Menschen, die ihm das nicht alle danken, die nicht alle anhaben. Gott demütigt sich tief und dient. Er hält nicht an seinen Privilegien fest, ja, das steht mir doch zu, sondern lässt sie los, macht eine Windel, hat Hunger und Durst. Leidet, erfährt Ablehnung und Schmerz und so weiter. Gott verlässt den Himmel und kommt mitten in die Welt. Und ich glaube, von dieser Tatsache sollten wir uns unbedingt bewegen lassen. Lasst uns halt von oben herab auf einer Ebene mit allen Menschen, auch mit den Gottlosen, leben. Jesus ist eben nicht als Komet vom Himmel gekommen, von oben herab. Und er kam von oben herab, aber wie? Durch eine Frau hindurch. Auf einer Ebene uns. Dann hat er uns damit gedient. Lasst uns nicht in unserem persönlichen Himmel bleiben, sondern uns im alltäglichen Miteinander Welt des Anderen begeben. Ich finde, es ein wertvolles Bild dafür, wie wir miteinander diskutieren und streiten. Oder wenn Konflikte in unserer Familie so tief scheinen, habe ich wirklich mal versucht, in die Welt des Anderen einzudringen, mir vorzustellen, wie er dahin kommt, warum er so redet. Oder bleibe ich auf meinem Standpunkt stehen? Bleibe ich in meinem persönlichen Leben? Jesus kommt in unsere Vorstellungsbild. Mitten zu uns in unsere Welt. Deswegen bleibt er nicht fremd und kühl, sondern kommt so nah. Lasst uns mutig darin sein, Begrenztheit und Schwächen Zeit zum Wachsen einzugestehen, uns nicht als perfekt Christen zu inszenieren. Der perfekte Christ ist der auferstandene Jesus, der seine Wunden hinhält, damit andere reinfassen können. Die Perfektion schafft Fremdheit, aber durch Wunden wir einander näher. Haben wir dem dazu. Lasst uns auch diese Begrenztheit, diese Schwächen, diese Wachstumszeiten, wie er uns hatte, anderen zugestehen. Gerade vielleicht in theologischen Diskussionen, wenn Leben um anders sind, dürfen ganz klar sein. Aber haben wir die Geduld, die Gott mit uns hat, auch mit anderen Menschen? Ich glaube, wir müssen uns immer wieder fragen, haben wir auch andere eine erleichternde, eine freisetzende, heilende Wirkung, eine vielleicht auch erlösende Wirkung, so wie Jesus, oder eine richtende, zerstörerische, druckmachende? Uns mitten in dieser Welt leben und nicht nur in der eigenen frommen Blase und Komfortzone. Lasst uns also mutig Beziehungen bauen mitten in diese Welt hinein. Jesus saß am Tisch mit den Sündern. Sind wir zurück, allein in unsere Gemeinde? Oder haben wir da auch noch was drumherum? Und lasst uns vor allem die Beziehungen bauen in dem Mut, dass wir die nicht zuallererst bekehren wollen, sondern zuallererst wollen. Dadurch folgt dann das Bekehren, da bin ich ziemlich sicher. Weiß, wie er zum Ziel kommt. Und er hält es auch aus, wenn es anders aussieht, als wir das denken. Jesus stirbt am Kreuz für die gesamte Menschheit. Und wie viel glauben hier in Leipzig? Gott hat diese Geduld. Zusammengefasst, lasst uns wie Gott Menschen werden. Die ertragen, geduldig aushalten, die dienen, die teilnehmen am Leben dieser Welt und genau dadurch Gott die Ehre geben. Lasst uns in die Wahrheit leben, dass wir als Menschen vom Heiligen, vom liebenden Vater ganz angenommen sind durch das Menschwerden des Gottessohnes Jesus Christus. Darin steckt die Freiheit, in der wir Nächsten dienen können. Das ist eine wunderbare Botschaft, dass wir vor Gott ganz reinstehen, der Perfektion, die eigentlich allein Jesus gebührt. Dafür ist er Mensch geworden. Und das lehrt uns der zweite Johannesbrief. Amen.